Missing Link Original.
Die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nikbasch und das ist die 6. Ausgabe unserer Serie Einspruch, die Justiz von innen. Und aus gegebenem Anlass ist die Folge kurzfristig entstanden und daher im Studio und nicht im Theater. Ja, und der gegebene Anlass, das sind zwei erstinstanzliche Urteile in zwei Schwurgerichtsprozessen, beide nicht rechtskräftig. Einmal der sogenannte Taylor Swift-Attentäter Behran A. und dann der frühere Verfassungsschützer Egisto Otti. Die Fälle haben inhaltlich nichts miteinander zu tun, haben aber jedenfalls eine Gemeinsamkeit und das ist die Verteidigerin Anna Meyer. Sie hat sowohl Behran A. als auch Egisto Otti vertreten und sie sitzt mir jetzt gegenüber. Hallo Anna.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, und dann wäre da noch Stefan Kaltenbrunner. Hallo Stefan.
Hallo.
Stefan, ich schlage vor, fang gleich an.
Ich muss anfangen, ja. Wir reden, glaube ich, am Anfang über den Prozess in Wiener Neustadt. Behran A., verhinderter Taylor Swift-Attentäter, 15 Jahre Haft, erstinstanzlich. Hast du damit gerechnet, das Strafausmaß, oder hättest du dir ein anderes Urteil gewünscht?
Naja, unsere Verteidigungsstrategie, also dass es eine Verurteilung wird, war ja klar aufgrund unserer Verteidigungsstrategie. Wir haben ja darauf abgestellt, dass wir versucht haben, die Verurteilung zur Beitragstäterschaft zum versuchten Mord in diesem Mekka-Komplex zu verhindern. Aber natürlich war uns klar, dass es durchaus zu einer Verurteilung kommen kann. Und insofern bei einer Verurteilung von allen Punkten war jetzt die Höhe der Strafe auch nicht überraschend für uns.
Vielleicht muss man das Mekka nochmal kurz erklären. Es gab ja ein Terror-Trio, die gemeinsam Attentate im Nahen Osten geplant haben, in Istanbul, in Mekka und in Dubai. Behran A. hätte in Dubai zuschlagen sollen. Der Hassan E., sein Freund, hat in Mekka tatsächlich einen Wachmann mit einem Messer verletzt, der dürfte jetzt Ende Juni dürfte der Prozess sein in Saudi-Arabien mit einem Ausgang, der nicht sehr schön sein könnte, mit einer Verurteilung zu einer Todesstrafe. Und die Verteidigungsstrategie war dahingehend, dass man diesen Mekka-Komplex herausnimmt, wie man, ich glaube, im Rechtsdeutsch heißt das physische Beitragstäterschaft.
Psychische, in dem Fall.
Genau, jetzt habe ich es wirklich verwechselt. Das ist aber nicht gelungen. War das überraschend?
Nein, es war jetzt nicht überraschend. Ich bin immer noch der Meinung, man hätte auch anders entscheiden können. Das ist natürlich im Geschworenenverfahren, wissen wir nicht genau, wie die Geschworenen zur Überzeugung gekommen sind. Ich würde es jetzt aber nicht als Fehlurteil in dem Sinn bezeichnen. Es ist halt eine Frage der Beweiswürdigung. Ich glaube, was in diesem Verfahren sehr spannend war, war, dass auch wie jetzt anmoderiert Taylor Swift-Attentäter. Und das war ja eigentlich jetzt rechtlich gesehen der viel geringere Vorwurf, also der schwerwiegendere Vorwurf war, wie du genau war, wie du ausgeführt hast, diese Anschlagspläne rund um Mekka, Dubai und Istanbul. Und ja, wie gesagt, ich denke, es wären beide Entscheidungen vertretbar gewesen, aber dass so entschieden werden kann, war nicht überraschend.
Jetzt ist er berufen worden, aber nicht von der Verteidigung, sondern von der Staatsanwaltschaft. Die möchte eine höhere Strafe. Wird das durchgehen?
Das kann ich nicht vorhersehen. Es ist richtig, die Berufung ist zunächst von der Staatsanwaltschaft Wien eingebracht worden, beziehungsweise angemeldet worden. Ausgeführt ist sie ja noch nicht. Und daraufhin haben wir dann auch Berufung angemeldet und auch Nichtigkeitsbeschwerde. Also wir werden das Urteil vollumfänglich bekämpfen. Der Grund dafür ist eben, dass die Staatsanwaltschaft angemeldet hat. Natürlich, dadurch, dass die Staatsanwaltschaft eine Berufung machen wird, kann das Urteil natürlich auch strenger ausfallen. Das heißt, die Strafe kann auch mehr werden.
Ich möchte jetzt kurz einschreiten, weil ich glaube, dass das, wir wollen ja ein bisschen was auch zum sozusagen zum besseren Verständnis des Justizbetriebs beitragen. Angemeldet, eingebracht, Berufung, Nichtigkeitsbeschwerde. Versuchen wir das mal auseinanderzuhalten. Also ein Urteil ergeht mündlich in einem Strafprozess. Da sitzen Verteidigerinnen und Verteidiger wie du dann auch drinnen und melden dann Rechtsmittel an. Was genau heißt das jetzt alles?
Genau, also das Urteil in Strafverfahren wird ja mündlich verkündet und danach ist es Usus, dass man als Verteidiger mit seinem Mandanten vor die Tür geht und das Ganze bespricht und ihm das erklärt, was ist da jetzt eigentlich passiert. Und dann gibt es im Prinzip drei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, man kann sofort das Urteil annehmen und auf Rechtsmittel verzichten. Möglichkeit Nummer zwei ist, dass man sagt, ich nehme mir 3 Tage Bedenkzeit. Also ich sage jetzt einmal gar nichts, weder dass ich einverstanden bin, noch dass ich nicht einverstanden bin. Und die dritte Möglichkeit ist, dass ich sofort ein Rechtsmittel anmelde, weil ich von vornherein weiß, ich bin nicht einverstanden. Wenn man sich diese 3 Tage Bedenkzeit nimmt, das haben wir im Fall von Beran A. gemacht, weil gerade bei solch großen Prozessen solchen Vorwürfen ich zu meinem Mandanten gerne sage, jetzt schlafen wir beide mal eine Nacht drüber, dann komme ich in Ruhe und wir besprechen das alles durch. Und dann war es eben so, dass die Staatsanwaltschaft hat auch zunächst keine Erklärung abgegeben, also hat auch gesagt, wir machen mal Bedenkzeit. Und dann geht das Taktieren ein bisschen los, sowohl auf Seiten der Staatsanwaltschaft als auch auf Seiten der Verteidigung. Warum sage ich das? Wenn die Staatsanwaltschaft kein Rechtsmittel anmeldet, dann kann die Strafe nicht mehr höher werden. Also wenn ich dann eine Berufung anmelde, dann kann die Strafe maximal gleich hoch bleiben oder weniger werden. Wenn jetzt aber die Staatsanwaltschaft auch eine Berufung anmeldet, dann kann die Strafe auch höher werden. Deswegen als Verteidiger wartet man ganz gerne bis zum letztmöglichen Zeitpunkt mit der Anmeldung, damit die Staatsanwaltschaft nicht mehr mitbekommt, dass man eine Berufung angemeldet hat, um zu verhindern, dass die auch anmelden.
Der letztmögliche Zeitpunkt ist dann der dritte Tag kurz vor 24 Uhr?
Genau.
Also das geht tatsächlich bis auf den letzten Drücker. Da geht es dann die elektronische Absendung eines Schriftstücks.
Genau so ist es. Man muss nur hoffen, dass das System nicht streikt. Das ist immer ein bisschen eine Gefahr. Ja, natürlich, wenn wir einen Systemausfall haben und wir können es nicht rechtzeitig einbringen, dann haben wir die Anmeldefrist versäumt und dann ist vorbei. Ja?
Das heißt, es ist so ein bisschen ein Spiel zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung.
Genau, das ist ein Spiel. Im Fall von Beran A. war es aber so, dass die Staatsanwaltschaft schon am nächsten Tag, also die Urteilsverkündung war am Donnerstag am Abend und die Staatsanwaltschaft hat am Freitag schon die Berufung angemeldet, dann war für uns relativ klar, okay, dann melden wir natürlich auch an, weil die Staatsanwaltschaft hat ohnehin angemeldet, also gibt es für uns nichts zu verlieren.
Eine Berufung und eine Nichtigkeitsbeschwerde sind 2 Paar Schuhe.
Ja, korrekt. Die Berufung richtet sich gegen die Höhe der Strafe, also nicht gegen den Schuldspruch an sich, sondern da wird nur die Höhe der Strafe bekämpft oder sogenannte Nebenaussprüche, zum Beispiel wenn ein Geldbetrag für verfallen erklärt wurde. Solche Sachen, da mache ich eine Beschwerde, das sind Nebenaussprüche. Und die Nichtigkeitsbeschwerde, die bezieht sich auf den Schuldspruch an sich. Also wenn ich der Meinung bin, im Verfahren ist ein Fehler passiert, der aus meiner Sicht dazu führt, dass das Urteil aufgehoben werden muss und eine neue Verhandlung angesetzt werden muss. Also das ist mein Mittel, wenn ich sage, ich bin mit dem Schuldspruch an sich unzufrieden.
Also Nichtigkeit ist in dem Fall gleichzusetzen mit Verfahrensfehler oder Benachteiligung des Angeklagten.
Genau, Verfahrensfehler, das sind sehr strenge im Gesetz angeführte Gründe. Also ich kann da jetzt nicht einfach reinschreiben, ich bin unzufrieden, ich bin der Meinung, das ist falsch und ihr hättet mir glauben müssen und nicht den anderen, damit komme ich nicht recht weit. Also das sind explizite Gründe. Wie gesagt, Verfahrensfehler, gerade im Geschworenenverfahren gibt es ja sehr strenge Bestimmungen, was die Fragen betrifft, die an die Geschworenen gestellt werden, was verlesen werden muss und dergleichen. Auch die Rechtsbelehrung der Geschworenen, wurden die über alles aufgeklärt, was tatbestandsmäßig ist. Das alles macht man mit der Nichtigkeitsbeschwerde geltend.
Da fallen auch hinein ich hätte Zeugen gehabt, die wurden nicht gehört. Ich hätte Dokumente vorlegen wollen, die wurden nicht berücksichtigt oder auch der Richter, die Richterin ist befangen.
Genau, allerdings muss man sagen, bei der Befangenheit von Richtern, die muss man zum ehestmöglichen Zeitpunkt bereits geltend machen. Also wenn ich der Meinung bin, ein Richter ist befangen, kann ich jetzt nicht das ganze Verfahren abwarten und mal schauen, wie es ausgeht. So nach dem Motto, wenn es gut für mich ausgeht, ist es mir egal und wenn es nicht gut ausgeht, dann schreie ich, der Richter war befangen, sondern das muss ich wirklich in dem Moment, wo ich diese Befangenheit erkenne, aus meiner Sicht, muss ich im Verfahren bereits bekannt geben, dass ich der Meinung bin, der Richter ist befangen und muss ihn ablehnen. Wenn ich das nicht mache, kann ich es später in der Nichtigkeitsbeschwerde nicht mehr geltend machen.
Das passiert oft schon zum Prozessauftakt, habe ich erlebt,
ja.
dass man quasi den Antrag einbringt, der Richter ist befangen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, in der Strafgerichtsbarkeit in Österreich ist es so, dass dann die Richter selber darüber entscheiden, ob sie auch nur den Anschein einer Befangenheit auf Dritte haben.
Genau.
Aber sehr oft wird dann entschieden, nein, ich vermittle diesen Anschein nicht. Aber das wird dann quasi in Reserve gehalten für die spätere Nichtigkeitsbeschwerde.
Genau. Es gibt eben Nichtigkeitsgründe, die muss ich rügen während des Verfahrens, und es gibt Nichtigkeitsgründe, da kann ich mich zurücklehnen, da muss ich auch nicht offenlegen, dass ich der Meinung bin, da ist jetzt gerade ein Fehler passiert, sondern da kann ich als Verteidiger einfach abwarten und schauen, wie es ausgeht und dann gegebenenfalls darauf zurückgreifen. Wenn ich jetzt der Meinung bin, ich hätte Zeugen gehabt, die für mich relevant wären oder meinen Prozessstandpunkt untermauern, dann muss ich natürlich einen Antrag stellen in der Verhandlung und sagen, ich habe da den Zeugen, der kann das und das aussagen, und das führt dazu, dass mein Mandant entlastet wird oder ein Alibi-Zeuge oder so. Das muss ich schon beantragen, den kann ich mir nicht in der Hinterhand behalten. Also auch das muss ich mit einem Antrag geltend machen, damit ich es dann in der Nichtigkeitsbeschwerde geltend machen kann, falls der nicht gehört wird.
Ich möchte jetzt nochmal zum Prozess zurückkommen. Die Geschworenen haben sehr lange gebraucht für das Urteil. Das hat Stunden gedauert. Was macht der Anwalt währenddessen?
Wir sind sehr lange in einem Kaffeehaus gesessen, weil Wiener Neustadt ist jetzt nicht gerade ums Eck von Wien, und es hätte sich nicht ausgezahlt, nach Wien zurückzufahren, weil ich weiß ja nicht, sind die nach 2 Stunden fertig oder nach 8 Stunden. Also wir haben Kaffee getrunken, Mittag gegessen.
Wann erfährt Anwalt und Angeklagter das Urteil? Direkt? So wie alle anderen im Gerichtssaal, oder wird man vorher informiert?
Nein, als Anwalt, also ich erfahre es vor meinem Mandanten. Es ist so, dass wenn die Geschworenen zu einem Urteil gekommen sind, dann werden wir verständigt, also wir Anwälte, gehen zurück zu Gericht und werden in das Beratungszimmer der Geschworenen gebeten. Und dann teilt uns der Obmann oder die Obfrau der Geschworenen mit, wie sie abgestimmt haben, also das Abstimmungsverhältnis.
Aber da sitzen alle dann in einem Raum?
Genau, da sind auch die 3 Berufsrichter, die erfahren das ja auch erst hier, weil die sind ja bei der Beratung nicht dabei.
Also Anwälte, Berufsrichter und die werden von den Geschworenen informiert.
Und die Staatsanwaltschaft.
Und die Staatsanwaltschaft
natürlich. Genau. Ja, klar. Wir werden informiert, und dann wissen wir mal nur, wie wurde abgestimmt. Das heißt, wir wissen, wo schuldig, wo nicht schuldig. Und dann müssen wir auch den Raum wieder verlassen. Auch die Staatsanwaltschaft muss den Raum verlassen, und die Berufsrichter bleiben mit den Geschworenen im Raum und beraten dann gemeinsam über die Höhe der Strafe.
Aber der Angeklagte erfährt es nicht vom Anwalt, sondern von...
Der erfährt es dann wie alle anderen.
Genau, also ihr dürft vor allem nicht mit ihm reden oder so oder kommunizieren, aber er weiß ungefähr, wenn er reinkommt, wie der Anwalt schaut. Ne?
Ja,
genau.
aber es gibt dann keine Gelegenheit mehr, quasi bilateral zu fragen, wie ist es ausgegangen, weil das wäre die erste Frage, die man hat. Ne?
Ja, also normalerweise erkennen das die Angeklagten an unserem Gesicht, da braucht man gar nicht viel reden. Mhm. Man kennt sich ja schon einige Zeit und man weiß das. Aber die Höhe der Strafe erfahren wir Anwälte auch tatsächlich erst dann, wenn alle anderen das erfahren.
Genau. Jetzt ist dann die Urteilsverkündung, und ihr geht es dann raus mit dem Angeklagten. Also ihr geht es in einem Raum und berät euch da. Was ist da passiert genau mit Bären? Wie hat er das aufgenommen? Wie ist da die Kommunikation?
Ich frage immer zuerst meine Mandanten, ob sie das Urteil verstanden haben. Bei Bären, der hat ganz klar verstanden. Ich habe ihn ja auch vorbereitet, für den war das nicht überraschend. Er war natürlich, wenn man als junger Mensch hört, 15 Jahre, natürlich ist das mal ein Schock im ersten Moment. Aber er hat sich sehr schnell gefangen, er hat dann sehr viele Fragen gehabt. Na, wie geht's jetzt weiter? Und er hat schon 5 Schritte weiter gedacht. Und dann haben wir das Ganze besprochen, mal grundlegend. Für mich ist da in dem Moment nur wichtig, melden wir gleich an, ein Rechtsmittel oder warten wir, und wir haben dann kurz geredet. Ich habe ihm alles in Ruhe nochmal erklärt, aber er hat das eigentlich ganz gut aufgenommen. Natürlich ein anfänglicher Schock, aber dann war er sehr schnell wieder sehr ruhig und gefasst.
Jetzt gibt es ja vor Gericht, das beschrieben worden, dass er ein bisschen irgendwie sehr nervös war und eine Tageszeitung hat geschrieben, irgendwie sehr provokant oder ein bisschen ins Publikum geschaut hat. Hast du das auch so wahrgenommen?
Ja, er hat sehr viel ins Publikum geschaut.
Ich habe das selber gemerkt, mich hat er einmal fokussiert.
Ja, ich habe das auch mit ihm besprochen. Ich war ihn ja auch während der Verhandlung regelmäßig Besucher. Und er hat mir gesagt, er ist einfach so überwältigt von diesen vielen Menschen, weil er jetzt sehr lange einfach in Einzelhaft war und nicht viele Menschen gesehen hat. Und für ihn war das total überwältigend, dass so viele Personen hier sind und ihn anschauen und beobachten. Und er hat sich natürlich von jedem beobachtet gefühlt. Und ja, das war seine Reaktion, dass er einfach auch sehr viel zurückschaut und sehr fokussiert
also
schaut.
Also keine Aggressivität oder provokante
Handlung? Nein, das war überhaupt keine Aggressivität.
Handlung mit dem Schauen?
Nein, es wurde ihm ja auch am Anfang vorgeworfen, er lächelt so viel und er würde das Ganze als Bühne benutzen. Und das Lächeln war, weil er hat das dann auch im Prozess gesagt, er wollte nicht, dass die Leute Angst vor ihm haben, weil er wusste natürlich, was ihm vorgeworfen wird. Er ist der Staatsfeind Nummer 1, er ist der gefährliche Terrorist. Und er hat gedacht, wenn ich jetzt ernst schaue, dann glauben alle, ich bin ganz gefährlich.
Jetzt ist ja der reingebracht worden, natürlich ist ein Hochsicherheitsprozess gewesen mit Beamten von der Justiz vom UN. Wenn man dann das Gespräch mit ihm hat, diese Viertelstunde oder 20 Minuten nach dem Urteil, ist da auch die Polizei dabei oder wie sind das die Sicherheitsmaßnahmen?
Ja, also wir sind ja vor dem Saal gestanden, wir waren ja nicht in einem extra Raum, es war ja schon sehr spät, also es war sonst kein Betrieb mehr im Gericht. Aber auch die Justizwache ist rund um uns gestanden und auch die Polizei, die vor Ort war.
Und wo, was ich mir immer gefragt habe, in den Pausen, wo wird er da hingebracht? In eine Zelle, die direkt im Haus ist, im Keller oder im Nebentrakt?
Tatsächlich in Wiener Neustadt weiß ich gar nicht genau, wo sie hingebracht werden. Am Landesgericht für Strafsachen Wien weiß ich, da gibt es eigene Einstellzellen in einem Wartebereich. Da Wiener Neustadt nicht so groß ist, glaube ich, dass er zwischendurch auch wirklich in seinem Haftraum war, weil er hat sich auch immer wieder umgezogen. Also er muss zurück in seinen Haftraum gebracht worden sein.
Muss ich eigentlich als Angeklagter bei meinem Prozess anwesend sein oder kann ich sagen, interessiert mich nicht, ich möchte in meiner Zelle oder daheim bleiben?
Grundsätzlich muss man als Angeklagter anwesend sein. Es gibt im Gesetz die Möglichkeit des sogenannten Abwesenheitsverfahrens. Also wenn jetzt ein Angeklagter vor der Polizei schon ausgesagt hat und er taucht dann einfach nicht zum Prozess auf, dann kann auch ohne ihn verhandelt werden. Oder wenn er sich während des Prozesses extrem aufführt, kann er auch entfernt werden. Also dann kann man ihn auch des Saals verweisen. Das geht aber nur bei Straftaten, die mit einer geringeren Strafdrohung bedroht sind. Also im Verfahren von Bären wäre das nicht gegangen.
Wie ist er während des Prozesses, wie wird er da betreut? Gibt es da Gespräche nachher oder vorher oder sieht man den jetzt ein paar Tage gar nicht? Oder wie, es sind ja glaube ich 4 oder 5 Verhandlungstage gewesen. Macht man da ein Resümee nach dem ersten Tag? Man besucht ihn in der Zelle oder wie funktioniert das?
Grundsätzlich versuche ich schon immer zwischen den Verhandlungstagen auch zu kommen und das Ganze zu reflektieren und vielleicht noch einmal die Strategie durchzubesprechen. Ich hatte nur in diesem Fall tatsächlich ein zeitliches Problem, weil ich ja parallel dazu noch ein großes Verfahren hatte.
Werden wir später besprechen, ja.
Deswegen konnte ich nicht so viel besuchen, aber ich war auf jeden Fall vor dem letzten Verhandlungstag war ich noch einmal bei ihm und wir haben ausführlich noch einmal alles besprochen.
Hat sich der Angeklagte an alle Vorgaben seiner Anwältin gehalten? Weil zum Teil war das ein bisschen, ich habe das beobachtet 2, 3 Tage, wo ich mir gedacht habe, jetzt schweift das schon sehr ab oder irgendwie ist das weit entfernt von der Strategie, was vorgegeben wird.
Ich sage, grundsätzlich hat er sich an das gehalten, was wir vorab vereinbart haben. Inhaltlich natürlich bei seiner Aussage, wie du richtig angesprochen hast, ist er manches Mal sehr weit abgeschweift. Das hatte aber einfach den Hintergrund, weil so eine Befragungssituation natürlich einen extremen Druck auslöst.
Aber das übt man ja vorher, oder?
Das übt man vorher, aber ich kann das nicht üben in einem vollen Gerichtssaal mit Medienvertretern, mit Geschworenen, mit den Richtern. Ich kann ihn zwar auf Fragen vorbereiten, aber ich weiß natürlich nicht genau, wie genau werden die Fragen gestellt, wie vielleicht untergriffig oder provokant werden Fragen gestellt. Deswegen kann man natürlich nicht alles abdecken in der Vorbereitung. Und was mir auch in dem Verfahren wieder aufgefallen ist bei Bären, was mir aber in vielen Verfahren auffällt, je schwerer die Vorwürfe sind, desto schwerer ist es für Menschen vor Gericht dann wirklich im Detail zuzugeben. Also es fällt leichter zu sagen, ich bin schuldig, ich bekenne mich schuldig und ich sage sonst nichts, das ist nicht so schwer. Aber wenn man dann detailliert befragt wird, gerade bei Bären war es ja so, mit diesen Hinrichtungsvideos, mit diesen Gore-Videos, die bei ihm gefunden wurden, da hat man gemerkt, das ist ihm extrem unangenehm, darüber auszusagen, weil er natürlich in seinem heutigen Wissen das selber abstoßend findet. Und da hat man gemerkt, dass er sich versucht hat rauszuwinden, aber das ist, glaube ich, relativ menschlich.
Stefan, du warst beim Prozess. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass die Verhandlungsführung die ein oder andere Auffälligkeit hatte, ohne dass ich das jetzt zu sehr werten will. Aber ein Aspekt war sozusagen die Verständlichkeit. Mhm. Also es gab da offenbar Kommunikationsschwierigkeiten zwischen der Richterin und dem Erstangeklagten.
Also was am ersten Tag extrem auffällig war, dass die Richterin im Dialekt gesprochen hat mit ihm. Und zwar in so einem, ich weiß nicht, ob das ein niederösterreichischer Dialekt war, und der Angeklagte das nicht verstanden hat zum Teil. Und es ist sowohl, glaube ich, von der Anwältin und vom Staatsanwaltschaft, aber auch im Gerichtssaal, da waren viele Deutsche dabei, die haben das nicht irgendwie verstanden und viele Leute haben sich gewundert und nach einer halben Stunde hat es nur mehr Kopfschütteln gegeben, weil wir die Richterin selber nicht verstanden haben, wie sie mit ihm spricht. ich hatte das Gefühl, dass er selber zum Teil einfach nicht wusste. Also ein Beispiel war, dass ich jetzt sehr gerne sage, dass sie mir gesagt hat zu ihm, und dann sind sie in die Kirchen gefahren. Ja, und keiner gewusst, was sie jetzt meint. Also ein Muslim in einer Kirche ist schon mal per se etwas komisch und dann nochmal, und dann sind sie in die Kirchen gefahren. Und du hast dann, glaube ich, gesagt, nein, er ist noch 9 Kirchen in die Moschee gefahren. Ja? Also es ist nicht nur, dass sie Dialekt gesprochen hat, also ich habe das Gefühl gehabt, dass die vorsitzende Richterin und auch die Beisitzenden extrem schlecht auf diesen Prozess vorbereitet waren und in dieser Materie eigentlich keine Ahnung gehabt haben. Und das hat uns sehr verwundert. Kollege Neuholt hat im Profil einen sehr guten Kommentar darüber geschrieben, darf eine Richterin im Dialekt reden. Ich nehme an, sie hat es gelesen und war dann im Tag 2 und Tag 3 ein bisschen besser. Sie ist aber zum Teil dann wieder in Dialekt gekippt, was ich auch ein bisschen das Gefühl hatte, um den Satz noch sagen zu dürfen. Es ist so ein bisschen eine Geringschätzung des Angeklagten ist da durchgedrungen. Also ich habe das Gefühl gehabt, da ist nicht auf Augenhöhe oder neutral gesprochen worden, sondern da ist halt so ein Terrorbub, der da sitzt und mit dem Rema heute halt irgendwie ein bisschen Dialekt und von oben herab. Was ich nicht sehr passend gefunden habe, unabhängig davon, was ihm vorgeworfen wird.
Anna, mein Mandant hat die Vorsitzende nicht verstanden. Begründet das eine Nichtigkeit?
Nein, grundsätzlich begründet das keine Nichtigkeit. Das ist natürlich die Aufgabe des Verteidigers, da einzugreifen. Und wie schon angesprochen wurde, ich habe das dann auch aufgelöst. Also ich habe mich dann auch eingeschaltet und habe gesagt, da ging es um was anderes. Das ist im Prozess tatsächlich mehrfach vorgekommen, insbesondere am ersten Tag. Da gab es auch eine Szene, wo die Vorsitzende Richterin aus einem Chat was vorgelesen hat, also konkret aus einem Chatverlauf zwischen Behrern und Hassan. Und die Richterin hat selbst die Nachricht falsch gelesen. Also da ging es irgendwie darum, Mekka ist krass geil. Und die Vorsitzende Richterin hat das, ist mies geil, sowas. Und die Richterin hat irgendwie dieses mies dahingehend interpretiert, als hieße das schlecht, verabscheuenswürdig. Und in dem Kontext war es aber mies geil, heißt unter Jugendlichen richtig super. Und dieses Missverständnis musste ich dann aufklären. Es ist als Verteidiger immer ein bisschen unangenehm, wenn man dem Richter reingrätschen muss in der Befragung. Da macht man sich auch nicht sehr beliebt. Aber ich bin natürlich auch nicht dazu da, mich bei Gericht, beim Richter beliebt zu machen, sondern ich muss natürlich die Rechte meines Mandanten wahren und muss da dann natürlich schon eingreifen, wenn es solche Missverständnisse gibt.
Ja, aber das ist das eine. Das zweite ist, glaube ich, dass sie von der Materie einfach keine Ahnung gehabt haben. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass die extrem unvorbereitet waren und auch nicht in dieses Milieu, dieses Islamisten-Milieu, auch in den Jugendlichen, relativ wenig Ahnung gehabt haben. Also das habe ich sehr bemerkenswert gefunden. Und das zweite natürlich, da hätte ich auch eine Frage dazu. Ich hatte das Gefühl, ich war, glaube ich, nicht der Einzige, dass die Richterin und die Beisitzenden wahnsinnig schlecht vorbereitet waren, was den Akt betrifft. Also wie lange die gesucht haben, irgendwelche Nummern oder irgendwelche Chats oder das hat ewig gedauert, wo man das Gefühl gehabt hat, das hat jetzt erstens keinen Zusammenhang und zweitens hätte man sich das vielleicht am Vortag ansehen können und dann wäre das vielleicht ein bisschen flotter gegangen. Ist das normal oder ist das einfach, weil es eh egal ist?
Das ist mal so. Also das ist natürlich sehr richterabhängig auch, wie das gehandhabt wird. Also in diesem Verfahren war auffällig, dass die Vorsitzende Richterin Behran immer wieder aus den Chatverläufen Vorhalte gemacht hat, ohne ihm die Chats zu zeigen, was natürlich für Behran sehr schwer war, weil er hat es nicht gesehen, worum es geht.
Das war für die Geschworenen schwierig.
Das war auch für die Geschworenen sehr schwierig. Das könnte man aus meiner Sicht schon besser machen, nämlich für die allgemeine Verständlichkeit. Und wie gesagt, Verhandlungsführung ist sehr unterschiedlich von den Richtern, weiß ich schon. Ich verhandle ja sehr viel am Landesgericht für Strafsachen Wien. Und da gibt es eigene Richter, die nicht nur zuständig sind für Jugendliche, weil das ist ja eine besondere Gerichtszuständigkeit, sondern auch für jugendliche Terrorverfahren. Und da merkt man natürlich schon, das sind Richter, die kennen erstens die Szene, die wissen ganz genau, wer hat da mit wem Kontakt, die kennen die Namen, die aufscheinen im Akt, das sind ja meistens keine Unbekannten und die kennen natürlich die Materie an sich und das ist, glaube ich, ein riesengroßer Vorteil, wenn es so Abteilungen gibt, die Schwerpunkte haben.
Was mir auch aufgefallen ist, auch eine Frage, es gibt ja sehr viele im Islamismus sehr viele Begriffe, die sind geläufig, angefangen von Scharia über Taua und sonstiges. Das haben die nicht gewusst, ganz einfach. Sie haben dann nachgefragt und dann war wieder meine Gedankengang, wo man gesagt hat, okay, das könnte man sich aneignen vorher. Das ist nicht so schwierig. Also man muss nur, glaube ich, mit irgendwem reden und der erklärt das kurz, was irgendwie gemeint ist. Auch das haben die nicht ansatzweise, also entweder haben sie es negiert oder es war egal oder es war sehr seltsam. Also ich habe das auch für die Geschworenen zum Verständnis nämlich, weil die ja doch in der Befragung was lernen sollen, das war nicht der Fall.
Ja, was mir in diesem Zusammenhang in Erinnerung geblieben ist, dass sie Mohamed Mahmoud nicht kannten. Und das ist sehr auffällig, weil das ist einer der bekanntesten österreichischen IS-Anhänger, der damals nach Syrien gegangen ist und dort auch im Kampf gestorben ist. Den kennt wirklich jeder, der sich mit dieser Szene befasst. Und das war auffällig, dass offensichtlich also so ist es rübergekommen, ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber dass offensichtlich der Schwurgerichtshof, also die Richterinnen, den nicht kannten. Und das ist natürlich auffällig, weil wenn ich in Wien verhandle, jeder weiß, wer Mohamed Mahmoud ist. Mhm. Ich muss sagen, ich war von den Geschworenen eigentlich positiv überrascht, also von einzelnen Geschworenen, weil ich hatte das Gefühl, dass die nach dem ersten Prozesstag versucht haben, sich einzulesen. Also
genau, die haben zum Teil mehr gewusst als die Richter.
Das war auffällig, ja, weil die haben dann sehr gezielte Fragen gestellt und haben sich auch, die haben auch um Notizen mitgehabt und quasi so Spickzettel, wer ist wer und was sind so die Begriffe. Das hat mich wirklich positiv überrascht, muss ich sagen.
Einen Punkt noch, was spielen Gefühle vor Gericht für eine Rolle? Also die beisitzende Richterin hat einmal ihr Gefühl Ausdruck verliehen, indem sie gesagt hat, ganz am Anfang, ich habe das Gefühl, meinem Eindruck nach ist das Gericht für sie da eine Bühne, so wie sie auftreten, sie lächeln und schauen ins Publikum und das ist eine große Show, was sie da ablegen. Soll ein Richter eine Bewertung dieser Art ablegen, dass er einen subjektiven Eindruck, ein Gefühl vermittelt? Ist ja eine Beeinflussung der Geschworenen indirekt.
Aus meiner Sicht nein. Und das war ja auch der Moment, wo man mir, glaube ich, angesehen hat, dass ich jetzt so mein Problem mit dieser, weil es war ja gar keine Frage, es war ja eine Aussage der beisitzenden Richterin. Das hat mich auch gestört, muss ich sagen, weil, wie du richtig gesagt hast, wir haben es hier mit einem Geschworenenverfahren zu tun und am Ende entscheiden die Geschworenen alleine. Und es ist deren Aufgabe, sich ein Bild davon zu machen und nicht die Aufgabe der Berufsrichter, denen ein Bild vorzugeben. Das heißt, die Aufgabe der Berufsrichter in dem Verfahren ist, das Verfahren zu führen und die Fragen zu stellen, damit die Geschworenen die Antworten haben, die sie brauchen, um sich selber eine Meinung zu bilden. Aber es ist nicht die Aufgabe der Berufsrichter, den Geschworenen die Meinung vorzugeben. Jetzt kann man es natürlich auch anders sehen. Man kann natürlich sagen, ja, auch die Richter sind Menschen und es entsteht ein Eindruck bei ihnen. Aber das war ein Moment, wo ich auch, und ich habe das dann ja auch angesprochen in meiner Fragestellung, wie ich gesagt habe, na, wenn wir jetzt schon über unsere Eindrücke reden, dann teile ich auch meinen. Also ich versuche das dann natürlich, wie gesagt, als Anwalt sollte man sich nicht mit dem Gericht anlegen. Aber man kann schon zum Ausdruck bringen, dass man diese Art der Befragung, sage ich mal, nicht so toll findet.
Verhandelt vor Gericht wird ein Tatverdacht.
Ja.
Aber auch das Verhalten.
Naja, das Verhalten ist natürlich nicht irrelevant, weil wir müssen ja, wir haben hier Personen sitzen und zwar nicht nur die Angeklagten, sondern auch Zeugen. Und um eine Aussage dahingehend bewerten zu können, ob die glaubwürdig ist oder nicht glaubwürdig ist, spielt natürlich das Verhalten von einem Angeklagten oder einem Zeugen eine Rolle. Das ist gar keine Frage. Da kann und muss und wird sich auch jeder ein eigenes Bild verschaffen. Die Problematik ist nur, wenn ich quasi ein Bild aufbaue und das über alles lege. Also natürlich spielt es eine Rolle, wie sich jemand verhält, aber aus meiner Sicht darf man gerade bei Angeklagten keinen zu hohen Maßstab anlegen, weil wir kennen alle, jeder verhält sich in einer Stresssituation anders. Und ich glaube, das kann man gerade in diesem Prozess Behrang wirklich zugestehen, dass das für ihn eine extrem stressige Situation war. Nach fast 2 Jahren in Einzelhaft, in totaler Isolation, sitzt er vor Gericht mit schwersten Vorwürfen. Dass da jemand nervös ist, ist, glaube ich, logisch. Und dass man da nicht jede Kleinigkeit, jedes Zucken, jedes Grinsen im Negativ auslegen kann, finde ich, ist irgendwie auch menschlich. Ich finde, da sollte man doch ein bisschen versuchen, sich rein zu versetzen. Und für mich war so bezeichnend, ich konnte mir das früher auch nie vorstellen, dass das so unangenehm ist, in der Mitte zu sitzen. Und ich war dann in einem Prozess, da ging es um ein Zivilverfahren, war ich selber Zeugin in einem Verfahren und bin in der Mitte gesessen und wurde befragt. Jetzt bin ich jemand, der weiß, wie Verhandlungen ablaufen, der weiß, wie Richter sind. Und ich bin in dieser Mitte gesessen und ich war so nervös. Und ich habe wirklich bei jeder Antwort so genau überlegt, was ich sage, und war sicher in dem Moment nicht authentisch, wie ich sonst wäre. Und ich war aber nur Zeuge, mir wurde nichts vorgeworfen. Und seit diesem Moment bin ich, was das betrifft, sehr vorsichtig, dieses Verhalten wirklich, wenn man in der Mitte sitzt, so streng zu bewerten.
Er hat 15 Jahre im ersten Rechtsgang bekommen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, wir haben es schon angesprochen. Das kann jetzt noch mehr oder weniger werden, weil beide Seiten gegen die Strafhöhe berufen. Es kann auch wegen Nichtigkeit komplett gehoben werden, das Urteil?
Theoretisch ja.
All diese tatsächlichen Schritte gehen erst, wenn das schriftliche Urteil vorliegt. Das ist, glaube ich, jetzt schon der Fall. Also man muss auf ein, oder nicht?
Nein, es liegt noch keine schriftliche Urteilsausfertigung vor. Es liegen uns auch noch nicht alle Protokolle vor. Und erst, wenn alle Protokolle samt der schriftlichen Urteilsausfertigung vorliegen und uns zugestellt worden sind, erst dann beginnt die vierwöchige Frist zur Ausführung des Rechtsmittels.
Und das passiert dann tatsächlich auf dem Schriftweg, da werden dann Schriftsätze geschickt.
Genau.
Bei Schwurgerichtsverfahren gehen die, wenn wir von der Berufung gegen die Strafhöhe und der Nichtigkeit sprechen, aber an zwei Adressen.
Grundsätzlich ist es ein Schriftsatz, also wenn man Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung anmeldet, führt man das auch in einem Schriftsatz aus. Das geht dann zuerst zum obersten Gerichtshof. Der schaut sich die Nichtigkeitsbeschwerde an und der oberste Gerichtshof hat sehr viele Möglichkeiten. Also der kann zum Beispiel sagen, er sieht keine Nichtigkeit. Dann leitet er den Akt weiter zum Oberlandesgericht zur Entscheidung über die Berufung. Der oberste Gerichtshof kann aber auch einen öffentlichen Gerichtstag machen und selbst entscheiden. Der kann auch über die Berufung entscheiden. Also der kann auch sagen, ich möchte jetzt die Strafe selber festsetzen. Oder er kann eben das Urteil aufheben, wenn eine Nichtigkeit vorliegt. Und dann ist die Berufung, über die wird dann nicht mehr entschieden. Weil wenn das Urteil aufgehoben wird, dann existiert es ja nicht mehr. Dann kann ich ja nicht mehr über die Höhe der Strafe verhandeln.
Aufhebung heißt, wir schließen den Akt komplett, oder Aufhebung heißt, wir verweisen ihn zur Neuverhandlung zurück an ein Gericht?
Genau. Aufhebung ist in erster Linie, das Urteil wird aufgehoben und wird zurückverwiesen an die erste Instanz. Nicht mehr die gleichen Richter, also nicht mehr der gleiche Schwurgerichtshof und natürlich auch nicht die gleichen Geschworenen. Die sind für das nächste Verfahren ausgeschlossen. Der oberste Gerichtshof könnte, hypothetisch kann der auch in der Sache selbst entscheiden. Das macht er nur ganz, ganz selten und bei einem Schwurgericht macht er das im Regelfall nicht. Also meistens, wenn es zu einer Aufhebung kommt, ist es eine Aufhebung und Zurückverweisung.
Also macht es das Verfahren noch einmal, aber macht es keine Fehler mehr?
Quasi. Im Idealfall. Es gibt aber auch Fehler, wo zweimal eine Nichtigkeit vorgelegen hat und man hat dann, es wurde ein zweites Mal aufgehoben und zurückverwiesen, gibt es auch.
Wie oft kann man das machen? Theoretisch endlos. Man kann ein und dasselbe Verfahren wegen Nichtigkeiten immer wieder führen?
Genau, weil ich habe ja im neuen Verfahren, also wenn aufgehoben und zurückverwiesen wird, dann gibt es ja ein neues Urteil und ein neues Verfahren, da können ja genauso wieder Fehler drinnen sein, die ich geltend machen kann. Also es läuft eigentlich so lang, bis ein rechtsfehlerfreies Urteil und Verfahren geführt wurde.
Generell, wie lange glaubst du, wird das jetzt dauern, bis der Strafrahmen endgültig feststeht?
Ja, also ich denke, das wird jetzt sicher einige Monate dauern, weil wie gesagt, ich habe ja noch nicht mal die schriftliche Urteilsausfertigung und die Protokolle. Und der oberste Gerichtshof braucht in der Regel auch einige Monate, bis er überhaupt entscheidet. Und wenn er jetzt keine Nichtigkeit erkennt, geht das ja noch zum Oberlandesgericht. Also ich denke nicht, dass wir dieses Jahr noch eine rechtskräftige Entscheidung
das heißt,
haben
werden. Bis dorthin ist er dann in Wiener Neustadt inhaftiert?
Genau, in Untersuchungshaft weiterhin.
Das ist weiterhin Untersuchungshaft.
Genau, es gilt auch weiterhin die Unschuldsvermutung. Das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, gerade für Medienartikel, weil natürlich bis zur Rechtskraft die Unschuldsvermutung gilt.
Wenn das alles erledigt ist und der Strafrahmen feststeht, wird er in eine andere Justizanstalt, nehme ich an, überstellt. Endet dann deine Mandantschaft oder wie ist man dann noch weiter in Kontakt mit dem Klienten?
Also grundsätzlich formal gesehen gibt es ja dann für mich einmal nichts zu tun, vor allem bei jenen Mandanten, die eine längere Haftstrafe haben, weil da steht jetzt auch noch keine Anhörung an für eine bedingte Entlassung. Also grundsätzlich ist es für mich dann mal erledigt. Es gibt aber immer wieder Fälle, wo ich weiterhin dranbleibe, weil es mich persönlich interessiert, wie das Ganze verläuft. Oder weil auch meine Mandanten immer wieder Fragen haben im Strafvollzug. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber gerade wenn man wenn das so Fälle sind, die einen doch irgendwie längere Zeit begleitet haben, dann bei mir ist zumindest so, dann schaue ich, habe ich immer ein Auge drauf.
Was passiert mit ihm in Haft? Wird der jetzt von Deradikalisierungsexperten betreut? Wer muss das bestimmen? Geht das von der Anwaltschaft aus oder geht das vom Gericht aus oder vom Gefängnis aus?
Also bei so einer langen, also angenommen diese 15 Jahre werden rechtskräftig, bei einer so langen Strafe gibt es keine Weisungen. Also da gibt es grundsätzlich kein Gericht, das anordnet, der muss jetzt Deradikalisierungsmaßnahmen machen. Bei ihm findet das aber schon seit der Inhaftierung statt und im Regelfall wird das weitergeführt, auch ohne dass das eine Anordnung vom Gericht ist. Und es wird auch sicher bei ihm gemacht werden, weil das natürlich wichtig ist dann für eine bedingte Entlassung, einfach dass das Gericht eine Entscheidungsgrundlage hat und sagen kann, okay, der ist jetzt sehr lange deradikalisiert worden und der verhält sich auch sonst hausordnungskonform und geht vielleicht einer Arbeit nach oder hat mit dem Psychologen hat eine Gesprächstherapie gemacht. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten.
Also das heißt, wenn das erste Mal eine Entlassung in Frage kommt, das wäre bei 15 Jahren, wann wäre das?
Naja, grundsätzlich wird ja immer die Halbstrafe geprüft. Also mit der Halbstrafe, da traue ich mich wetten, kommt Bern auch nicht raus. Relevant wird es dann aus meiner Sicht nach Verbüßung von 2/3 der Strafe. Und da wird dann natürlich geschaut, wie ist sein Verhalten gewesen während der Haft. Also 2/3 wären in seinem Fall 10 Jahre. Jetzt muss man aber abziehen, er ist ja schon jetzt bald seit 2 Jahren in Untersuchungshaft, also wären es theoretisch 8 Jahre. Und dann wird sich eben angeschaut, kurz vor Ablauf dieser 8 Jahre, wie ist der Stand der Dinge? Es wird abgeklärt, wenn er jetzt rauskommt, hat er eine Unterkunft? Wie schaut es jobtechnisch aus? Also einfach, ob es einen Empfangsraum gibt.
Und ist er deradikalisiert? Das ist eine ganz zentrale Frage, die dann daran anknüpft. Wie wird sowas überhaupt dann festgestellt?
Ja, das ist schwierig. Also Deradikalisierung festzustellen, ist sicher eine der schwierigsten Sachen. Natürlich, wenn jetzt jemand über so lange Zeit betreut wird, können die mit ihm arbeiten, natürlich schon eine Prognose abgeben oder eine Einschätzung abgeben. Das Haus, also die Justizanstalt, in der er aufhältig war, kann sicher auch dazu beitragen. Wenn jemand jetzt wirklich radikal ist, merkt man das normalerweise. Ja. Aber natürlich hundertprozentig sicher sein kann man sich nie. Also ich sehe die Gefahr des Rückfalls bei Radikalisierung eher darin, dass wenn diese Personen in eine schwierige Lebenslage kommen, sei es, dass sie aus der Haft entlassen werden und überhaupt keine Perspektive haben oder zum Beispiel keine Familie mehr da ist, dann sehe ich die Gefahr einfach, dass mein alte Muster zurückverfällt und wieder in die Radikalisierung, weil die einem Halt gibt. Da gibt es wieder die ganz klaren richtig und falsch. Es gibt wieder eine Gruppe, die mich aufnimmt. Das ist ein bisschen so wie bei Drogenabhängigen, die rückfällig werden. Die werden auch meistens rückfällig, wenn sie irgendwelche privaten Rückschläge haben oder wenn irgendwas schwierig ist. Da sehe ich eher die Gefahr. Und deswegen ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, wenn jemand entlassen wird, dass auch eine entsprechende Nachbetreuung stattfindet. Dass man den nicht einfach vor die Tür stellt und sagt, so und jetzt bist du nicht mehr. Das passiert grundsätzlich, ja.
Welche Prognose gibst du ihm?
Also ich glaube, dass er eigentlich eine gute Prognose hat. Ich habe bei ihm, man muss ja vielleicht dazu sagen, ich kenne ihn ja erst seit Oktober 2025. Und seitdem ich ihn kenne, wäre mir jetzt keine gravierende Radikalisierung mehr aufgefallen. Sicher nicht so radikal, wie er war zum Zeitpunkt seiner Festnahme. Ich hätte jetzt keine Angst, wenn man ihn rauslässt. Mit entsprechender Nachbetreuung natürlich, das ist ganz wichtig.
Vielleicht bevor wir zu Egisto Ott kommen, vielleicht kannst du ein Rätsel lösen. Er hat dir im Gerichtssaal mit Handschellen einen kleinen Zettel zugeworfen und alle haben gefragt, was steht da drinnen? Vielleicht können wir das heute lösen.
Ja, das ist gar nicht so spannend.
Und wo schreibt er denn überhaupt? Darf er in der Zelle? Hat er da Papier?
Natürlich, er hat Stift und Papier und er hat auch während der Verhandlung immer einen Stift und Papier vor sich liegen gehabt. Er hat sich generell sehr in die Vorbereitung mit eingebracht und auch generell in die Strategie mit eingebracht. Und er wollte, dass ich ein Video vorspielen lasse, wobei ich glaube, dass das Video gar nicht im Akt war, sondern nur Auszüge von dem Video. Und wir haben da schon mehrmals darüber geredet vorher und ich habe ihm gesagt, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Und er wollte, es war quasi noch einmal ein Versuch, mich zu überreden und hat mich darauf hingewiesen, ob ich nicht das doch noch vorspielen lassen will.
Ja, reden wir über den zweiten Fall.
Ja.
Egisto O.
Genau.
Ich habe es schon erwähnt, nicht rechtskräftiges Urteil, in dem Fall 4 Jahre und 1 Monat unbedingter Haft. Nahe an der möglichen Höchststrafe von 5 Jahren. Dennoch gab es also hier sowohl von der Verteidigung als auch von der Staatsanwaltschaft Berufungen, angekündigte oder bereits, darüber reden wir gleich, aber ich will vorneweg noch was fragen. Egisto O war ja bei mir im Podcast vor ein paar Wochen und er kam aus eigenem Antrieb. Und ich verstehe bis heute nicht recht, warum er das so kurz vor der Urteilsverkündung gemacht hat. Kann man da irgendwas dazu sagen?
Warum hat er das gemacht? Weil, man muss dazu sagen, kurz vorm Urteil ging ein neuer Vorwurf, den Egisto O betroffen hat, durch die Medien. Da ging es um ein Personalverzeichnis. Es wird ja in unzähligen weiteren Ermittlungsverfahren gegen ihn ermittelt.
Es wird auch weitere Anklagen geben, offenbar. Darüber reden wir vielleicht auch noch.
Ja, und ja, also aus unserer Sicht war das gezielt mit dieser Veröffentlichung der neuen Vorwürfe vor der Urteilsverkündung. Also, dass da zu einem Hintergrundgespräch eingeladen wurde und dass das medial quasi verbreitet wurde kurz vor der Urteilsverkündung, war für uns kein Zufall. Und aus unserer Sicht war es eine Idee, in die Gegenoffensive zu gehen und quasi nicht die Öffentlichkeit nur die Seite der Ermittlungsbehörden zu überlassen.
Ich erwarte jetzt überhaupt keinen Kommentar von dir als Verteidigerin, aber ich will es zumindest festgehalten haben, was mir in dem Gespräch aufgefallen ist, und das hat sich auch ein bisschen wie roter Faden durch dieses Verfahren gezogen, ist, dass Egisto O sich auf einen Standpunkt gestellt hat, der da rechtlich auch gedeckt ist, der da lautet, ich muss meine Unschuld nicht beweisen, man muss mir meine Schuld beweisen. Das hatte aber in dem Gespräch, das wir geführt haben und letztlich auch vor Gericht, den durchaus nachteiligen Effekt, dass er selber kaum Erklärungen angeboten hat, die jetzt Normalsterbliche verstanden hätten. Da, wo es heikel wurde, hat es dann immer geheißen, war geheim, darüber kann ich nicht sprechen. Das war sicher ein Defizit in diesem Verfahren, um zumindest ein bisschen besser zu verstehen, worum es da geht, wenn du eigentlich nur hörst, sage nichts, kein Kommentar, stimmt aber alles nicht.
Ist eine sehr häufige Strategie von Angeklagten, nicht gerade in Österreich, aber zum Beispiel in Deutschland haben wir das sehr oft, dass Angeklagte vor Gericht sitzen und sagen, ich sage gar nichts, und die lassen Stellungnahmen verlesen von den Anwälten, weil es, wie du gesagt hast, vom Gesetz her gedeckt ist. Also im Gesetz steht ja ganz klar drinnen, dass die Staatsanwaltschaft die Schuld nachweisen muss und das Gericht überzeugen muss, dass die Beweise ausreichen, um jemanden zu verurteilen, und nicht der Angeklagte sich frei beweisen muss. Warum ist das so? Weil wir natürlich ein Machtgefälle haben. Also die Staatsanwaltschaft hat einen Polizeiapparat im Hintergrund. Die Staatsanwaltschaft kann auf Kosten quasi des Staates unzählige Sachverständige bestellen und Ermittlungen in Auftrag geben. Das kann ja der Angeklagte alles nicht. Also wenn der Angeklagte ein Privatgutachten sich holen will, das kostet gleich einmal ein paar tausend Euro. Und wir haben auch keinen Polizeiapparat. Also insofern ist das natürlich sein gutes Recht, und es ist auch in vielen Verfahren aus meiner Sicht eine gute Strategie, nicht unbedingt in geschworenen Verfahren, weil wir haben gerade in diesem Verfahren gemerkt, wir konnten ja einige Punkte wirklich aus der Welt schaffen, indem wir Entlastungsbeweise gebracht haben. Nur das ist natürlich nicht in allen Punkten möglich, weil wir eben nicht diesen Apparat haben, der für uns ermittelt.
Zwischen Behrang A und Egisto O gibt es insofern einen Unterschied aus Sicht der Verteidigung, unterstelle ich jetzt, dass Behrang A war teilgeständig, Egisto O gar nicht. Inwieweit verändert das die Verteidigungsstrategie?
Also es macht ein Verfahren aus Sicht der Verteidigung komplexer, weil ich natürlich, sage ich mal, den Akt noch besser kennen muss, weil ich noch genauer mich eingelesen haben muss, weil die Zeugenbefragungen ganz anders laufen. Wenn jemand nicht geständig ist, muss ich die Zeugen, die gegen uns aussagen, irgendwie unglaubwürdig machen durch meine Befragung. Also das ist wesentlich komplexer von der Verteidigungsseite. Es gibt nichts Angenehmeres als einen geständigen Mandanten.
Zum Urteil. Hier liegt schon ein schriftliches Urteil vor?
Ja, in diesem Fall haben wir alle Protokolle und auch die schriftliche Urteilsausfertigung schon erhalten und die Frist für die Ausführung des Rechtsmittels läuft auch schon.
Auch hier haben wir eine Berufung und eine Nichtigkeitsbeschwerde.
Ja.
Wobei die Staatsanwaltschaft ihrerseits auch berufen hat, nämlich gegen die Strafhöhe. Die Staatsanwaltschaft will mehr Haft für Egisto Ott, obwohl er eigentlich schon ziemlich nah an der Höchststrafe ist. Also er hat 4 Jahre und 1 Monat bekommen, wobei eigentlich sogar mehr. Es wurde ein bisschen was abgezogen wegen der langen Verfahrensdauer. 5 Jahre wären möglich gewesen. Warum geht die Staatsanwaltschaft deines Erachtens da trotzdem mit Rechtsmittel vor?
Ich glaube, das muss man die Staatsanwaltschaft fragen. Ich habe dafür, ehrlich gesagt, keine Erklärung. Für mich ist das auch mit dem Objektivitätsgrundsatz, den die Staatsanwaltschaft hat, nicht vereinbar. Ich meine, natürlich sind das auch schwere Vorwürfe, brauchen wir nicht drüber reden, aber wir haben einen Strafrahmen von 6 Monaten bis 5 Jahren. Wir haben einen völlig Unbescholtenen, der keine Vorstrafen hat und der bekommt beinahe die Höchststrafe. Also das ist völlig absurd aus meiner Sicht. Und ich kann das Vorgehen der Staatsanwaltschaft aus juristischer Sicht nicht nachvollziehen. Aus menschlicher Sicht, so wie ich die Staatsanwaltschaft während des Verfahrens erlebt habe, hat es mich nicht gewundert, dass sie angemeldet haben.
Jetzt ist dieser Prozess von seiner komplexen Art und Weise ja relativ schwer verständlich. Vielleicht kannst du nur mal ganz kurz erklären, was ist ihm vorgeworfen worden und wo ist er schlussendlich verurteilt worden? Also was sind die Punkte, die zu diesem hohen Strafrahmen geführt haben?
Naja, der Strafrahmen hat sich eigentlich nicht nach dem gerichtet, was medial groß kolportiert wurde, weil in diesem Fall, da sind
genau,
die Fälle auch
eben,
sehr
ja.
ähnlich, muss man sagen, dass eigentlich das, was medial groß gespielt wurde, gar nicht das Hauptthema war. Der Strafrahmen hat sich gerichtet, weil ihm vorgeworfen wurde, der Missbrauch der Amtsgewalt. Und da ist der Strafrahmen 6 Monate bis 5 Jahre. Und sage ich, das große Thema, wie der Fall bekannt wurde, ist ja die Russland-Spionage. Also der geheime Nachrichtendienst zum Nachteil der Republik Österreich, der aber einen niedrigeren Strafrahmen hat. Was ist ihm vorgeworfen worden? Also zum einen eben diese, ich nenne es jetzt Spionage, weil es nicht ganz so umständlich ist wie der Titel des Paragraphen. Da ist ihm vorgeworfen worden, dass er eben für Russland, für den FSB, für Jan Marschalek spioniert hätte, gewisse Daten ausgehoben hätte, Abfragen gemacht hätte in Polizeidatenbanken und dergleichen und diese Informationen eben an den FSB weitergeleitet hätte. Wobei, da ist schon eine Lücke in der ganzen Geschichte, weil nicht einmal irgendwie feststeht, an wen genau er denn die Informationen weitergegeben hätte, weil da fehlt uns ein Stück in der Mitte. Dann waren noch angeklagt einige andere Abfragen von Personen, auch in diversen Polizeidatenbanken, die jetzt nichts irgendwie mit Russland zu tun hatten. Und dann gab es noch den Komplex um die Kabinettshandys, die ins Wasser gefallen sind und dass auch diese Auswertung von diesen Handys auch nach Russland weitergegeben worden sind. Also das ist so.
Und ja, ist in allen Punkten schuldig gesprochen worden, außer in einem Punkt, wo er sich schuldig bekannt hat, ist er nicht schuldig gesprochen worden. Warum eigentlich?
Ja, das weiß ich nicht so genau. Ich glaube, weil man ihm einfach gar nichts geglaubt hat und schlussendlich nicht einmal das Geständnis geglaubt hat.
Ja, da muss ich jetzt einhaken, weil das wird jetzt sicher viele Menschen überraschen, die sich damit nicht beschäftigen. Also man kann in Österreich vor Gericht eine Straftat gestehen und dennoch freigesprochen werden.
Ja, also man muss sagen, vor einem geschworenen Gericht kann alles passieren, das ist sowieso, aber auch natürlich vor Einzelrichtern, also wo Berufsrichter entscheiden oder vor Schöffengerichten kann es natürlich sein, weil jedes Delikt besteht aus 2 Komponenten. Das ist einmal der objektive Tatbestand und einmal der subjektive Tatbestand. Also subjektiv ist der Vorsatz des Täters, sage ich mal, was hat der sich dabei gedacht, wie er eine Handlung gemacht hat, und objektiv ist die Handlung, die unter Strafe steht. Also wenn ich jetzt jemanden die Geldtasche wegnehme, dann ist das objektiv die Handlung, ich nehme eine fremde bewegliche Sache weg, um mich damit zu bereichern. Und subjektiv ist, da brauche ich eben diesen Vorsatz auf diese Bereicherung oder auf diese Wegnahme. Jetzt kann es natürlich sein, dass jemand sagt, ich bekenne mich schuldig, und dann stellt sich im Verfahren raus, irgendein Tatbestandsmerkmal ist nicht erfüllt. Dann ist natürlich frei zu sprechen, weil das Gericht die Pflicht zur objektiven Wahrheitserforschung hat. Ja, in diesem Fall war es etwas kurios, weil da ging es um einen Seitenstrang und zwar um diesen Komplex mit den Kabinettshandys und um eine Auswertung von einem Handy, die auf einem USB-Stick war, wo ihm vorgeworfen wurde, dass er die an einen Privatdetektiv übergeben hätte. Und das hat er im Verfahren auch gesagt, ja, den USB-Stick habe ich ihm gegeben und da ist er freigesprochen worden.
Gegen einen Freispruch wehrt man sich dann natürlich in der Instanz nicht.
Nein, man wehrt sich natürlich nicht. Für mich sind das nur immer die Sachen, wo ich mich frage, ob die Geschworenen verstanden haben, was in diesem Verfahren vor sich gegangen ist. Also wenn die Geschworenen jemanden zu einem Punkt freisprechen, den jemand gestanden hat, dann frage ich mich, wie kommt es dazu?
Was heißt das? Der Umkehrschluss wäre alles gestehen, dann wird man freigesprochen?
Wäre vielleicht besser gewesen in diesem Verfahren, wenn sie ihm offensichtlich nicht einmal das Geständnis glauben. Nein, es ist natürlich, man darf sich auch nicht darüber lustig machen. Die Geschworenen hatten hier eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, weil man sagen muss, das sind sehr komplexe Vorwürfe gewesen, die aus meiner Sicht absolut ungeeignet sind für ein Geschworenenverfahren.
Wie sollte das sonst verhandelt werden?
Vor einem Schöffengericht beispielsweise, wo ein Berufsrichter mit Laienrichtern gemeinsam entscheidet. Also aus meiner Sicht ist das wirklich eine Riesenaufgabe, die man den Geschworenen aufgebürdet hat.
Wer ist das automatisch, dass das Geschworenengericht ist oder wer bestimmt das? Hätte das auch theoretisch ein Schöffengericht sein können? Oder?
Nein, das ist im Gesetz festgelegt, wann welche Gerichtszusammensetzung zu entscheiden hat. Und da dies ein Delikt war, also der Geheime Nachrichtendienst zum Nachteil Österreichs, das ist ein Delikt gegen die Republik Österreich und da ist vom Gesetz her vorgesehen, dass ein Geschworenengericht zuständig ist.
Ein kleiner Exkurs, beide Prozesse, Behran und Igis Tod, waren ja wahnsinnig von der Öffentlichkeit begleitet, also auf der einen Seite der Russenspion, auf der anderen Seite der Terrorist. Was macht das eigentlich mit Geschworenen? Man kann ja keine Geschworenen aussuchen, die keine Ahnung oder nicht irgendwie sich mit der Materie beschäftigt haben. Da gibt es eine große Vorverurteilung etc. Wie schwierig ist das dann für die Verteidigung, das irgendwie einzufangen, dass man sagt, okay, halten Sie sich an die Fakten und nicht das, was Sie in den Medien gelesen haben?
Aus meiner Sicht sehr schwierig. Also ich sage immer, bei Geschworenenverfahren, wo eine große mediale Berichterstattung war, starte ich mal bei -10. Und dass ich mal auf eine neutrale Nullebene komme, ist ein Riesenaufwand. Und ich glaube, oft komme ich gar nicht bis zu dem Punkt, an dem ich sonst bei Verfahren wäre, die nicht medial präsent sind. Weil natürlich, das ist auch keinem Geschworenen vorzuwerfen, hat jeder eine Meinung durch die Medienberichterstattung. Das ist ja mir auch so gegangen. Also ich wusste ja von dem Fall Egisto Ott auch, bevor ich angefangen habe, ihn zu vertreten. Nur bei mir ist es halt der Job, dass ich mir die Akten ansehe und wirklich nur anhand der Akten dann mein Bild mache. Und ich bin ja auch parteiisch, also das ist ja so vorgesehen. Ich glaube, für die Geschworenen ist es irrsinnig schwer, wenn sie über Jahre hinweg Berichterstattung mitbekommen haben, dann wirklich nur das zu verwenden, was in der Hauptverhandlung vorgekommen ist, was ja eigentlich der Regelfall sein sollte.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Haltung, ich muss meine Unschuld nicht beweisen, ihr müsst mir meine Schuld beweisen. Wir haben damals in dem Gespräch, das wir geführt haben, also Gistot und ich, ging es eben auch darum, dass es Indizien gibt, auf deren Grundlage er angeklagt wird und dass es in Österreich durchaus vorkommt, dass man auf Grundlage von Indizien auch verurteilt wird. Das ist ja jetzt auch geschehen. Und weil der Stefan vorher gefragt hat, wie Behran das Urteil aufgenommen hat, wie hat denn Igis Tod das Urteil aufgenommen?
Sehr neutral, sage ich mal. Auch Igis Tod war klar, das kann in beide Richtungen gehen. Auch er war jetzt nicht überrascht. Wir waren alle überrascht über die Höhe der Strafe.
Glaube ich, schon mehrfach thematisiert, auch öffentlich, überrascht über die Höhe der Strafe, weil ihr hättet euch viel weniger erwartet?
Ja, also wir alle haben ja Erfahrung, wir alle haben ja unzählige Verhandlungen im Monat und bei einem unbescholtenen Ersttäter, bei einem Strafrahmen von 6 Monaten bis 5 Jahren, beinahe die Höchststrafe zu verhängen, bei einer so langen Verfahrensdauer, das muss man ja auch dazu sagen, was ja auch mildernd zu berücksichtigen ist, das muss man sagen, ist auch berücksichtigt worden, allerdings aus meiner Sicht in einem viel zu geringen Ausmaß. Also das hat mich wirklich überrascht, muss ich sagen.
Also gut, wir müssen da jetzt nicht Strafhöhen hier im Studio verhandeln, aber ich halte das schon für einen Fingerzeig, dass Spionage jetzt kein Kindergeburtstag ist. Das muss man schon ernst nehmen.
Muss man, aber die Spionage war nicht das strafsatzbestimmende Delikt. Und auf das muss man auch Rücksicht nehmen. Also Der strafsatzbestimmende Delikt war der Missbrauch der Amtsgewalt. Also das ist vom Gesetz so festgelegt worden, dass das schwerer wiegt als die Spionage. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, dass die Spionage, medial gesehen, das war der Aufhänger des Prozesses. Aber das ist nicht das Delikt, was strafsatzbestimmend
ist. Bedingt das eine nicht das andere?
Na, ich kann auch Spionage begehen ohne einen Missbrauch der Amtsgewalt. Also,
aber es ist von Vorteil, wenn ich irgendwie Daten absauge und stickst durch die.
Nein, natürlich. Natürlich.
Also es spioniert sich als Mensch mit Zugang zu Polizeidatenbanken leichter als ohne. Ne?
Natürlich, ja. Das ist schon klar. Für mich, wie gesagt, ist das Urteil nicht nachvollziehbar. Und ich habe auch aus dem Kollegenkreis gehört, dass viele das Urteil nicht nachvollziehen, also das Urteil, die Strafhöhe nicht nachvollziehen konnten.
Jetzt wird dagegen berufen, das dauert bitte einige Zeit, aber er wird irgendwann ins Gefängnis gehen, ne?
Na, schauen wir mal.
Du glaubst, es wird runtergesetzt?
Ich weiß es nicht, aber in diesem Fall...
Unwahrscheinlich, oder?
Na, dass es runtergesetzt wird, also sehe ich es wahrscheinlicher als bei Bären, dass es runtergesetzt wird. Für mich wirklich jetzt ohne menschlich oder weil ich Egisto Ott kenne, für mich als Juristin ist diese Strafhöhe nicht nachvollziehbar. Und das sage ich jetzt nicht, weil es mein Mandant ist, das würde ich bei jedem anderen auch sagen. Dass ich sage, das ist aus meiner Sicht überzogen.
Wir haben in Österreich, korrigiere mich, ist es nicht vorgesehen, dass Delikte addiert werden, wenn es an die Strafhöhe geht. Sondern es wird immer das schwerste Delikt quasi herangezogen zur Bemessung. Aber jetzt wird Egisto Ott, vielleicht, dass wir da noch einen kurzen Exkurs machen, noch weitere Anklagen zu gewärtigen haben. Eine zumindest, möglicherweise noch mehr. Was heißt das für weitere Verurteilungen, für weitere Allfällige und Strafhöhen?
Das ist so, dass wenn er jetzt ein neues Verfahren hat mit einem Vorwurf, der theoretisch schon mit dem großen Verfahren mitverhandelt hätte werden können, weil der Tatzeitpunkt davor war, also vor unserem großen Prozess jetzt, dann ist auf dieses Urteil Bedacht zu nehmen. Also er bekommt jetzt dann nicht eine eigenständige Strafe für jedes und das addiert sich dann, sondern ist das nächste Gericht, bei der nächsten, falls er schuldig gesprochen wird, bei einem weiteren Verfahren, muss sich überlegen, welche Strafe hätte er bekommen, wenn er wegen beiden Sachen gleichzeitig verurteilt worden wäre. Da kann eine sogenannte Zusatzstrafe verhängt werden, also dass das zukünftige Gericht sagt, dann hätte er 3 Monate mehr bekommen. Ja. Oder es kann sagen, das ist so ein kleiner Vorwurf im Vergleich zu dem, was im großen Verfahren verurteilt wurde. Es wird von der Verhängung einer Zusatzstrafe abgesehen. Also dann ist es zwar ein weiterer Schuldspruch, aber es erfolgt keine weitere Strafe in dem Zusammenhang. Man muss aufpassen, Entschuldigung für meinen Einwurf, weil es richtet sich natürlich immer nach dem Strafrahmen. Also da kann man jetzt nicht einfach addieren und sagen, irgendwann hat er 7 Jahre. Wenn der Strafrahmen nur bis 5 Jahre geht, ist bei 5 das Ende.
Also es wird nicht addiert?
Nein, es wird nicht addiert.
Aber innerhalb einer Deliktsgruppe, oder?
Genau.
Also ein völlig anderes Verbrechen, das ist dann davon unberührt.
Na, wenn er jetzt einen Mord begehen würde, hätte er ja einen höheren Strafrahmen, dann wäre es natürlich was anderes. Aber wenn ich mich in dem Bereich bewege, wo keines der neu angeklagten Delikte einen höheren Strafrahmen hat, als
dann kann nur die eine Höchststrafe herangezogen werden. Das wird nicht addiert.
Genau, es wird nicht addiert.
Okay.
Bären A, ist deiner Verteidigungsstrategie gefolgt?
Im Großteil schon, muss ich sagen. Also wie ich ihn übernommen habe, war er ja auf dem Modus, er bekennt sich zu gar nichts schuldig.
Egisto Ott ist deiner Verteidigungsstrategie gefolgt?
Ja, bei Egisto Ott war es ein bisschen anders. Es gibt unterschiedliche Mandanten. Es gibt Mandanten, wo ich merke, okay, die kann ich jetzt, sage ich mal, juristisch überzeugen davon, dass sie Sachen gestehen, beziehungsweise das war ja bei Bären auch, der hat ja schon nach der Festnahme große Teile gestanden. Das war ja jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Da rate ich natürlich zu einem Geständnis. Es gibt aber Mandanten, die von Anfang an sagen, das stimmt alles nicht. Die kann ich auch schwer dazu überreden, dass sie sich geständig zeigen, auch wenn ich ihnen sage, sie werden wahrscheinlich verurteilt werden. Am Ende des Tages ist es die Entscheidung des Mandanten, es ist sein Leben. Er muss ja im Zweifelsfall ins Gefängnis, nicht ich. Und bei Egisto Ott war von Anfang an klar, dass er sich nicht schuldig bekennen wird und dann muss man natürlich mit dem, was wir haben, eine Strategie ausarbeiten. Aber da hat natürlich er durch seine Aussage, dass er sich nicht schuldig bekennen wird, die Strategie eigentlich vorgegeben.
Inwiefern spielt Reue eigentlich eine Rolle? Also ich habe das bei Bären gesehen, wo da gefragt wird, bereust du das? Luna sagt natürlich, ich bereue das. Also es gibt, glaube ich, sehr wenige.
Na, so natürlich ist es nicht. Wenn wir uns anschauen, der Fehlerratentäter, der
stimmt,
gesagt,
ja, genau,
ich bereue das gar nicht,
Ausnahme,
ich würde gerne weitermachen.
Das stimmt, ja, das ist eine Ausnahme, glaube ich.
Gibt es immer wieder. Also ich habe auch schon Mandanten gehabt, die haben gesagt, ich bereue nur, dass sie mich erwischt haben. Auch das gibt's. Aber natürlich, wenn jemand geständig ist, sagt man immer als Verteidiger schon, es wäre halt auch gut, wenn du sagst, es tut dir leid und dass du das nicht mehr machst. Ja.
Gehst du hart, das hat er bei mir im Gespräch auch gesagt, eine relativ klare Linie gehabt gegenüber der Staatsanwaltschaft, nämlich mit euch rede ich nicht.
Ja.
Ist das schlau?
In diesem Verfahren bei Igisto Ott aus meiner Sicht war das zwingend. Weil, aus zwei Gründen, weil ich der Meinung war, dass die Staatsanwaltschaft, wie drücke ich das jetzt aus, etwas einseitig war.
Ich muss jetzt auch lachen, weil du musst ja künftig noch verhandeln vor Gericht und wirst Staatsanwälten begegnen.
Man muss da aufpassen. Also die Staatsanwaltschaft ist ja grundsätzlich zur Objektivität verpflichtet. Die ist auch verpflichtet, Belastendes zu ermitteln, genauso wie Entlastendes. Ich hatte das Gefühl, nachdem ich mir diese 22 Aktenbände durchgelesen habe, dass sehr viel Fokus auf das Belastende gelegt wurde und eher wenig auf das Entlastende.
Lass mich da kurz einhaken. Was bedeutet es, Entlastendes zu ermitteln? Dass das Entlastende dann auch in den Akt aufgenommen wird?
Im Idealfall sollte es im Akt aufgenommen werden.
Habe ich so
werden.
Noch nie irgendwo in einem Akt nachgelesen.
Gibt schon. Also schon? Ich hab Akten, wo ganz klar die Polizei reinschreibt, wir haben uns das angeschaut, wir haben hier das und das und das. Zeigt uns eigentlich, dass der Vorwurf so nicht zutrifft. Also das habe ich immer wieder. Oder wir konnten einfach nichts finden, was den Verdacht erhärtet.
Das heißt, die Staatsanwaltschaft ist verpflichtend, beide Seiten
genau.
zu beleuchten in dem Sinne. Also
aber die Betonung auf dem entlastenden Moment habe ich aus Akten so noch nicht. Weißt du, was ich meine?
Neu,
also
ne?
dass Ermittlungsstränge geschlossen werden, dass Verdachtsmomente verworfen werden, ja, weil es sich nicht beweisen lassen konnte. Aber das, was ich mitgenommen habe, ist immer nur, wir konnten es halt nicht beweisen.
Ja.
Also eine echte Entlastung habe ich nicht so herausgelöst aus Akten, wie ich das Belastende herauslöse.
Was ja implizieren würde, wenn
genau.
es so wäre, würde es ja keine Anklage geben, ne?
Genau.
Naja, es kann ja in einem Fall sowohl B- als auch Entlastendes geben, aber die belastenden Umstände wiegen einfach schwerer. Und die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Verurteilung wahrscheinlich ist, dann muss ja anklagen, ja. Aber
ja, so ist auch die Rollenverteilung. Hier ist auch die Aufgabe der Staatsanwaltschaft anzuklagen, letzten Endes.
Nein, die Aufgabe der Staatsanwaltschaft ist, das Ermittlungsverfahren zu führen und nach Abschluss der Ermittlungen zu überlegen, habe ich eine Verurteilungswahrscheinlichkeit oder nicht?
Das habe ich bis heute nicht verstanden, wie man so etwas in Prozent bemessen soll.
Das wird gewürfelt.
Das ist mir vollkommen unklar.
Das ist relativ, ich mache es an einem einfachen Beispiel. Wir haben einen Vorwurf Gewalt in einer Beziehung. Klassisches Beispiel, die Frau wird irgendwie geschlagen von ihrem Lebensgefährten. Sie geht zur Polizei und zeigt das an. Und dann laufen die Ermittlungen, sie macht ihre Aussage und dann wandert der Akt zur Staatsanwaltschaft und das dauert ein paar Wochen und in diesen paar Wochen versöhnen sich die beiden wieder und sind wieder in einer Lebensgemeinschaft. Und dann sagt die Frau, ich will jetzt nicht mehr aussagen, weil ich muss ja gegen meinen Lebensgefährten keine Aussage machen und teilt es der Staatsanwaltschaft mit und sagt, in Zukunft in diesem Verfahren mache ich von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Das hat zur Folge, dass ihre Aussage bei der Polizei, die sie damals getätigt hat, wo sie ihn belastet hat, nicht verwendet werden darf. Das heißt, die fällt weg. Jetzt steht die Staatsanwaltschaft da und hat nichts. Dann muss sie das Verfahren einstellen, weil da hat sie keine Verurteilungswahrscheinlichkeit. Wenn die einzige Zeugin, die ihn belastet, jetzt vom Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht und ich auch ihre zuvor getätigte Aussage nicht verwenden darf, habe ich nichts gegen den. Dann muss die Staatsanwaltschaft einstellen.
Ich habe das deshalb noch eingeworfen, weil wenn die Verurteilungswahrscheinlichkeit realistisch eingeschätzt würde, dann könnte es ja kaum Freisprüche geben. Also sprich, wenn alles angeklagt wird, das auch tatsächlich zu einer Verurteilung führt.
Ich habe ein anderes Beweismaß. Also ich muss eine andere Sicherheit haben. Für eine Verurteilung darf ich ja keinen Zweifel haben. Also da muss ich mir sicher sein, dass ein Sachverhalt so passiert ist und dass der, der vor mir sitzt, dafür verantwortlich ist, ja, und dadurch ein Delikt, eine strafbare Handlung begangen hat. Für die Anklage brauche ich ja nur 51% Wahrscheinlichkeit, für eine Verurteilung aber mehr. Also das ist genau dieser Bereich, wo die Freisprüche erfolgen. Und man muss schon sagen, die Staatsanwaltschaft, die ist ja selten bei Einvernahmen, bei Zeugeneinvernahmen dabei. Das heißt, die lesen die Zeugeneinvernahmen. Vor Gericht ist aber das Verfahren dann ein direktes Verfahren, wo die Zeugen vor Gericht sitzen, wo ich mir leichter tue, einzuschätzen, ist das jetzt ein glaubwürdiger Zeuge oder nicht. Vor allem, weil vor Gericht ich wortwörtlich die Aussage höre und nicht ein Resümee-Protokoll, wie ich es von der Polizei bekomme. Das führt natürlich dazu, dass sich Beurteilungen ändern können während eines Verfahrens.
Ich habe noch eine letzte Frage, weil mir das in mehreren Verfahren in der Vergangenheit schon aufgefallen ist. Jetzt kann man sagen, das ist das Spin, den Angeklagte und später Verurteilte verbreiten, aber es ist schon ein Punkt, Stichwort Ägisthot und Stichwort auch frühere Verfahren, eigentlich seien die Ermittlungen gar nicht abgeschlossen gewesen zum Zeitpunkt, dass die Anklage erhoben wurde und eigentlich wurde das Ermittlungsverfahren im Prozess ausgerollt. Ist das erstens richtig und zweitens, warum wäre das ein Problem?
Naja, das kommt immer wieder vor und zwar nicht jetzt immer gewollt, ja, und manchmal ist es auch sinnvoll. Also manchmal klagt die Staatsanwaltschaft einfach relativ schnell an, weil sie die Verfahren beschleunigen will, weil sonst kriegt sie immer die Kritik, sie verschleppt die Verfahren. Und manchmal kommen natürlich auch im Nachhinein noch Beweisergebnisse herein. Beim Fall Ägisthot war es sehr auffallend, weil wir wirklich während laufender Hauptverhandlung immer noch Protokolle, Chatprotokolle aus dem Ausland bekommen haben. Und das war insofern ein Problem, weil wir keine Vorbereitungszeit mehr hatten. Weil ich teilweise einen Tag vor dem nächsten Hauptverhandlungstermin habe ich 30 Seiten Protokoll auf Englisch bekommen. Chatprotokoll.
Kann man davon ausgehen, dass man das zeitgleich bekommt mit der Staatsanwaltschaft oder dass die da einen Vorsprung hat?
Ich weiß es nicht. Die Staatsanwaltschaft, ich sehe im Akt nur, dass die Staatsanwaltschaft dann das dem Gericht im Nachhang schickt. Da steht dann immer im Nachhang, weil ja die Staatsanwaltschaft ab Zeitpunkt der Anklageerhebung ebenso nur noch Partei ist wie der Angeklagte. Wie lange die Staatsanwaltschaft das schon hat, weiß ich nicht. Also das kann ich nicht nachvollziehen.
Aber man muss zugestehen, ich meine, wenn neue Erkenntnisse eintrudeln, dann sollte man die sinnervollerweise
auffangen
und einarbeiten und diskutieren.
Total, es ist ja auch das Recht des Angeklagten, bis zum Schluss des Beweisverfahrens noch Beweise vorzulegen. Also das kann ja auch der Angeklagte machen. Nur im Verfahren von Ägisthot war es halt wirklich sehr auffällig, dass nach und nach, und was da noch dazugekommen ist, das eine waren die Chatprotokolle, die vorgelegt worden sind. Das andere war, dass die Staatsanwaltschaft während laufenden Hauptverfahrens der AG Pharma, also der zuständigen Ermittlungsbehörde, Aufträge gegeben hat über Aussagen, die der Ägisthot während der Verhandlung getätigt hat, dazu Nachforschungen anzustellen. Und das ist ungewöhnlich. Also, dass die Staatsanwaltschaft während der Verhandlung quasi Aussagen des Angeklagten durch die Kriminalpolizei überprüfen lässt und recherchieren lässt, das habe ich noch nie erlebt.
AG Pharma, das ist die Einheit im Bundeskriminalamt, die hier ermittelt hat. Wenn es nach Ägisthot geht, die Wuchtel sei mir jetzt gestattet, ist es eher die AG Pharma. Ägisthot hat in der Dunkelkammer den Vorwurf erhoben, die Beamten hätten
Drogen.
Martin Weiß unter Drogen gesetzt. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Er hat es ja gesagt. Stefan, du wolltest noch was sagen.
Genau, letzte Frage. Wir sind schon sehr weit. Du hast jetzt zwei sehr spektakuläre Fälle verteidigt. Wird es jetzt ein bisschen ruhiger?
Ja, ich bin jetzt nächste Woche auf Urlaub und werde mein Handy abdrehen. Jetzt ist generell, es ist Sommer, da ist generell weniger los, weil die Leute auf Urlaub sind. Da ticken die Uhren ein bisschen langsamer. Aber man weiß natürlich nie, wann die nächste große Sache kommt und es bleibt weiterhin spannend.
Möglicherweise nicht der letzte Besuch von Anna Meyer in der Dunkelkammer.
Ich glaube nicht, ja. Wir haben da einen Programminweis, glaube ich.
Ja, tatsächlich, der nächste, in dem Fall der siebte Teil unserer Serie, Einspruch Justiz von Ihnen, 18. Oktober in der Kulisse Wien. Es kommt Oberstaatsanwalt Martin Ordner von der WKStH. Oder werden wir über die WKStH natürlich reden und auch über Korruption. In diesem Sinne, Anna Meyer, vielen Dank fürs Kommen.
Ich sage danke.
Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer.
Wenn ihr unser Medium mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.